Erfolgreich, der Fantasy-Podcast.
In dieser Folge hatte Richard zwischendurch das Gefühl, dass er sich vielleicht in der Tür geirrt hat. Eigentlich wollte er mit einem Vogelkundler sprechen, stattdessen spricht er mit einem Vogelfanatiker. Also erfahrt ihr jetzt, wie man sich mit Vögeln unterhält, was es für spannende neue Vogelentdeckungen gibt, ob Vögel jetzt wirklich göttliche Wesen sind und ob wir uns in Acht nehmen müssen vor einem großen Angriff der Vögel, die sich aus ihrer Versklavung befreien. Seid gespannt, viel Spaß! Eine neue Folge von Wilmp. Ich bin Richard Groß und ich habe mal wieder einen Gast hier bei mir sitzen. Stell dich doch einmal vor, wer bist du?
Ja, hallo, mein Name ist Theobald Grafwälder. Ich bin Ornithologe, Wissenschaftler an der Universität von Dornheim und ich studiere die einzig wahre Wissenschaft, die Ornitheologie.
Also da bin ich jetzt völlig raus. Ich habe mal Ornithologie gehört. Was war das denn nochmal?
Ja, Ornithologie ist die Wissenschaft von Vögeln und die Kunst der Vogelbeobachtung. Die Ornitheologie, ja, beschäftigt sich auch mit den Vögeln als wirklich ideale Lebensformen.
Okay, also dann Ornitheologie im Sinne auch von Glauben, Religion oder so?
Auf jeden Fall.
Ach so, okay. Das heißt, wo ist denn jetzt genau der Unterschied jetzt zwischen dann einem Ornithologen und einem Ornitheologen?
Naja, also die Ornithologen schimpfen sich Vogelbeobachter, setzen sich mit Vögeln auseinander, versuchen sie zu studieren, aber beobachten eben nur von außen und haben nicht das wahre Bild der Vögel entdeckt, nämlich dass die Vögel die ideale Lebensform sind, die einzigen Lebewesen auf unserer Welt, die wirkliche Freiheit erleben dürfen und eigentlich die Wesen, die ja wirklich vorherrschend sein sollten.
Okay, ich merke schon, du bist da ein bisschen ein spezieller Vogel. Wie wäre es, wenn wir einfach mal wirklich am Anfang anfangen? Wo kommst du her?
Ich komme ursprünglich aus dem Kalyptrinkap. Meine Eltern waren beim Nachrichtendienst Brieftaubenpfleger, aber diese Domestizierung dieser fabelhaften Wesen, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihnen. Aber deswegen habe ich diese Wissenschaft wirklich gegründet und mich mit Vögeln auseinandergesetzt. Ich durfte schon früh Vögel kennenlernen und mich hat es immer beschäftigt und ja, bestürzt, dass sie so eingefangen werden, eingesperrt werden, wirklich versklavt werden und haben mir früh als Kind schon zum Ziel gesetzt, nachdem ich meine erste transzendentale Vogelbegegnung hatte, diese Wesen zu befreien und zu dem zu machen, was sie wirklich sind.
Du musst dir das hier vorstellen, wie bei der ersten Verabredung. Wir kommen jetzt nicht direkt zum Vögeln, sondern wirklich echt mal ganz, ganz allgemein zu dir. Also, hast du dich dann als Kind schon mit deinen Eltern überworfen oder habt ihr euch da erstmal noch gut verstanden?
Ja, also ich würde sagen, ich war ziemlich früh Flügge und bin früh in die Wälder, in die Täler gezogen, um mich wirklich mit der Natur auseinanderzusetzen und zu studieren, welchen Sinn wir eigentlich haben. Und meine Eltern konnten mir das nicht so vermitteln.
Okay. Und wie bist du dann aus Kalyptrinkap rausgekommen? Also wir sind ja hier wie immer in Dornheim. Wie kam es dazu?
Ja, ich wollte studieren. Ich hatte zur Universität hingezogen, dass einfache Leben eines Brieftaubenpflegers oder Sklaventreibers war mir nicht gerecht.
Okay, aber an die Uni kommt man jetzt auch nicht einfach so. Also wie hast du das gemacht? Oder hast du einfach ein paar Briefe gefälscht? Saß der an der Quelle?
Ja, sagen wir es mal so, die Vögel waren mir wohlgesonnen. Und ja, die eine oder andere Unterschrift habe ich dann doch schon darunter gesetzt. Aber es hat doch sehr gut funktioniert.
Okay, aber meinst du, es ist lang genug her, dass man das erzählen kann? Es verjährt?
Ja, also ich bin in meiner Riege so bekannt und so bedeutend, dass meine Fünde, ja, das tut der Sache nichts zur Sache. Also.
Okay. Jetzt bist du dann also an die Universität von Dornheim gekommen. Gab es dann da schon Ornithologie? Weil, wie gesagt, mir sagt das gar nichts.
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin wirklich Begründer dieser Kunst und Philosophie. Es ist nicht nur eine Wissenschaft, es ist wirklich eine, ja, eine Lebensansicht, eine, ja, eine Revolution.
Aber gilt das denn dann an der Uni wirklich als, ja, wissenschaftliche Fachrichtung?
Noch nicht.
Da arbeitest du dran.
Ja, es sind alles Ketzer. Die haben die Wahrheit nicht gesehen, aber irgendwann werden auch sie staunen und wirklich zu den Vögeln aufblicken, wie die Natur es wollte.
Okay. Was hast du dann studiert?
Ich habe Biologie und ja, Tierwesen studiert.
Tierwesen, okay. Aber sich da dann schon auf Vögel spezialisiert oder ging das nicht?
Soweit es geht. Ich habe mich während meiner Studienzeit fast ausschließlich mit Vögeln auseinandergesetzt und.
Das machen ja viele Studierende.
Ja.
Also, wie darf ich mir das denn jetzt vorstellen? Also, wenn ich jetzt an so, ne, Vogelkundler und so denke, dann sind das diese seltsamen Typen oder Menschen, können ja auch Typinnen sein, so seltsame Menschen, die den ganzen Tag irgendwie in irgendwelchen Wäldern, auf Bäumen, in irgendwelchen Büschen hocken, sich möglichst nicht bewegen und dann hoffen, dass sie irgendeinen Vogel sehen oder hören oder sonst was.
Ja, das ist diese klassische Ornithologie, die ja meine sogenannten Kollegen betreiben, die wirklich diese, ja, beobachtende Wissenschaft, wie sie es nennen, versuchen zu praktizieren, indem sie eben genau das tun. Also passiv da sitzen und in der Hoffnung sind, dass doch ein Vögelchen, so eine, ja, Göttergestalt sich ihnen offenbart. Aber diese Tiere sind höchst intelligent und uns vollkommen überlegen. Jede Begegnung, die diese Ornithologen haben, ist nichts mehr als ein Spiel. Die wahren Eigenschaften der Vögel können so gar nicht kennengelernt werden. Die Vögel führen uns einen Tanz vor. Sie spielen regelrecht mit uns.
Du meinst, einfach nur hingucken und hinhören reicht da nicht aus?
Absolut nicht.
Okay. Welche Methoden bevorzugst du denn?
Ja, man muss sich in den Vogel hineinversetzen, man muss der Vogel sein, man muss mit ihnen kommunizieren, man muss mit ihnen leben, man muss daran arbeiten, dass man wirklich in ihre Reihen mit aufgenommen wird, dass sie ihr wahres Ich wirklich zeigen.
Also wie kann ich mir das praktisch vorstellen, wenn du jetzt ja, so unterwegs bist, um, ja, deiner Forschung nachzugehen, wie sieht das denn dann aus?
Naja, ich begebe mich in die Gefilde, in die, ja, Nistregionen meiner angebeteten Art oder auch um neu zu entdecken in Gegenden, noch keine Vögel gesichtet worden sind, denn gerade da befinden sich die intelligentesten Vögel überhaupt. Und ja, setze mich mit der Flora und der restlichen Fauna zusammen auseinander und ja, steige in mein Federkleid und versuche eben durch Sprache und durch Töne wirklich mit den, ja, mit den Vögeln in Kontakt zu treten, mit ihnen zu kommunizieren und nicht einfach nur zu suchen und zu sehen.
Stopp, du, in ein Federkleid, also du hast ein Vogelkostüm.
Es ist kein Vogelkostüm.
Sondern?
Es ist ein Federkleid. Ich verkleide mich ja nicht als Vogel, das wäre ja blasphemisch. Okay. Ich, ja, steige in ein Gewand, das die Kommunikation vereinfacht und mir mich unterstützt.
Okay, und wie hast du dieses Gewand gebastelt? Ich schätze mal nicht, dass du dafür Vögel gerupft hast, oder?
Nein, dieses Gewand besteht zu 100% aus Taubenfedern, die ich früh in meiner Kindheit schon gesammelt habe und die sehr freundliche Tiere mir, ja, gespendet haben, mir geschenkt haben. Es ist quasi ein Geschenk des Himmels.
Also den Tauben sind Federn ausgefallen?
Sie haben mir Federn geschenkt, ja.
Okay. Wenn du jetzt aber dann der quasi in einem Taubenkostüm bist, ich meine, an den Federn werden sich die Vögel jetzt unter auch gegenseitig erkennen, kommunizieren dann auch alle Vögel mit dir oder nur die, die mit Taubendicke sind?
Ja, also man muss sagen, dass die Tauben ein sehr geselliges Volk unter den Vögeln sind. Sie sind sehr, ja, was wir kosmopolit beschreiben würden. Es sind wirklich Weltvögel, die durch ihre Reisen und ihre Kommunikation wirklich weit bekannt sind und doch überall einen gewissen Status haben. Aber die Sprache macht es dann am Ende aus.
Okay, wie spricht denn so eine Taube?
Ja, das können Sie ja nicht so pauschalisieren. Also Tauben haben ja auch Sprachen unter sich. Es klingt ja nicht jede Taube gleich. Es ist ja genauso, wenn Sie mich fragen würden, spricht denn jemand aus dem Norden oder aus dem Süden? Also ist ja jetzt nicht alles gleich.
Ach so, die haben auch dann unterschiedliche Sprachen und unterschiedliche Dialekte?
Ja, selbstverständlich.
Okay, aber also nochmal, du gehst ja in den Wald, ziehst dein Federkleid an und versuchst dann zu kommunizieren. Das heißt, du machst dann Vogelgeräusche. So für den Laien.
Ja, also ich spreche mit den Vögeln in ihrer Sprache, so wie es ihnen gebührt. Wir begegnen uns auf Augenhöhe, ja.
Mhm. Kannst du das mal vormachen, so wie das klingt?
Ja, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt ein Stotterkäuzchen zum Beispiel.
Mhm.
Ein Stotterkäuzchen ist ja bestimmt bekannt. Die sprechen etwa so.
Okay, also das war jetzt das Stotterkäuzchen. Und dann sitzt du also da ist das im Wald oder wo trifft man die?
Stotterkäuzchen trifft man im Wald, ja.
Du sitzt dann im Wald in deinem Federkleid und machst diese Geräusche und hoffst dann, dass ein Stotterkäuzchen sich herablässt und antwortet.
Exakt, richtig.
Begegnen dir da auch manchmal so andere Menschen, die da so wandern oder so?
Ja, das kommt schon mal vor.
Was sagen die dazu?
Wissen Sie, es fällt mittlerweile schwer, solche herablassenden Gespräche zu führen. Mit Menschen, die so engstirnig sind, wie es eben Bodenläufer nun mal sind und nicht ja, die Wege der Vögel verstehen. Sie haben diese Wahrheit noch nicht verstanden. Ihre Augen sind noch verschlossen.
Bodenläufer, damit meinen Sie jetzt Menschen?
Ja, genau.
Jetzt gibt es ja auch so einige Vögel, zum Beispiel Tauben, die sich ja bevorzugt auch in Städten aufhalten. Heißt das, dass man dich auch manchmal in der Stadt antreffen kann, in deinem Federkleid?
Nein, also der urbane Raum ist für Vögel äußerst unattraktiv. Das sind wirklich ja, Mutationen, Missgestalt, die Bodenläufer mit diesen Tieren angerichtet haben und sie wirklich in diese ja, Sklaven- und Opferrolle gedrängt haben.
Ja, aber
das natürliche Habitat, im natürlichen Habitat sind diese Vögel dort nicht anzufinden, nicht anzutreffen.
Ja, aber auf dem einen oder anderen Dach nistet ja auch mal ein wilder Vogel.
Ja, das kann entweder zur Unterhaltung der Vögel dienen, dass sie sich eben in der Stadt amüsieren und uns niederem Geschöpf eben zusehen, wie wir unser Leben auf dem Boden verbringen. Es gibt auch einige sehr sarkastische, höhnische Rassen unter den Vögeln. Aber das ist in der Regel eher ein Ausflug und nicht ihr natürlicher Lebensraum.
Also die Vögel sitzen dann auf dem Dach und lachen sich im Grunde über uns kaputt.
So in etwa, ja. Naja, also wie es ist so, wie wir über kleine Kinder lachen, die noch nicht vollkommen entwickelt sind oder über andere niedere Wesen wie Hunde oder Katzen oder ähnliches, weil sie sich, ja, weil sie Dummheit machen, weil sie Dinge tun, die nicht logisch sind, die nicht richtig sind, die nicht ja, einer wahren Freiheit entsprechen.
Würdest du sagen, Vögel sind arrogant?
Nein, ich finde, sie sind in der Rolle, das zu tun. Also wenn jemand auf uns herunterschauen kann, dann sind das Vögel.
Ja, okay, rein physisch stimmt das auf jeden Fall. Jetzt hast du schon gesagt, dass die eine göttliche Komponente für dich haben. Deswegen nennst du dich ja auch Ornithologe und nicht Ornithologe. Was genau macht denn jetzt dieses Göttliche aus? Einfach, dass sie fliegen können?
Ja, es sind die einzigen Geschöpfe, die wahre Freiheit leben können. Und wir Bodenläufer können nicht von einem freien Willen sprechen, solange wir an diesem Boden gebunden sind. Und diese wahre Freiheit, die nur die Vögel erfahren, das muss göttlich sein, wenn es nur diese Geschöpfe gibt, die das wirklich genießen können.
Aber sie sind ja einfach nur auf eine andere Art und Weise unfrei als wir, oder? Ich meine jetzt nur so eine Taube zum Beispiel. Ja, die kann fliegen, die kann auch auf dem Boden landen, die kann auch auf irgendwelchen Ästen landen. Aber jetzt den Fisch durchs Wasser schwimmen zum Beispiel, diese Freiheit hat die Taube ja nicht.
Ja, was will ich in den Tiefen der See? Also.
Ja, was will ich hoch oben im Himmel? So, das ist auch nichts.
Ja, es geht ja um diese Freiheit, Strecken zu überqueren. Auch im Wasser bin ich irgendwie gefangen. Ich kann nicht darüber hinaus. Ich bin durch Landmassen voneinander getrennt und nur durch den Flug kann ich wirklich überall Lande hinwegsehen. An Unterwasserfische, die niederste Lebensform. Hier sind wir wirklich sehr eingeschränkt vor unseren Blicken. Wir haben kein Sonnenlicht, wir können nichts wahrnehmen. Nur wirklich in den Winden und der freien Welt ist man wirklich frei.
Fische sind für dich die niederste Lebensform?
Ja, sind ja quasi noch unter den Landgären.
Weil sie nur schwimmen können?
Das ist korrekt, ja.
Wie ist das mit Amphibien?
Ja, Amphibien sind ein grausiger Scherz der Natur.
Okay. Aber die sind ja freier als wir. Also sie können ja im Wasser und an Land. Während wir, okay, wir können auch so ein bisschen im Wasser, aber ja nicht so gut wie Amphibien.
Nicht so gut wie Amphibien, das ist korrekt. Aber diese Gestalten, so schuppig und so nicht in der Lage, irgendeine Art von Gefieder zu tragen. Also kein Lebewesen ist so weit von den Vögeln entfernt wie Fische und Amphibien. Sie sind so nah am Boden, am vierbeinigen Gang. Also es geht im Endeffekt darum, wie nah und wie frei ein Lebewesen ist und auch zur Sonne kann. Und je nieder es ist, umso niedriger ist auch die Lebensform.
Also das Göttliche hat für dich einmal was Ästhetisches auch, also was mit Ästhetik zu tun, aber auch mit der Nähe zur Sonne.
Ja, auf jeden Fall.
Wieso mit der Nähe zur Sonne?
Ja, denn sie ist wärmend, sie ist kraftspendend. Das haben wir in den ersten Semestern der Universität schon gelernt. Die Sonne ist, was uns Leben und Kraft gibt.
Und damit auch Göttlichkeit, oder wie?
Ja, die Göttlichkeit hat mit der Einzigartigkeit der Vögel zu tun, dass sie wirklich einfach eine ideale Lebensform ist, wenn wir uns mal damit auseinandersetzen. Ich meine, schauen sich diese Wesen mal an, vergleichen sie mal mit der menschlichen Physiologie, dieser Leichtbau, diese Ergonomie, diese Ökonomie des Energieverbrauchs, des Gleitens, dieser Symbiose mit wirklich der Welt und dem Wind in allen Facetten ist einzigartig auf der Welt.
Ja, das kann man natürlich so sehen. Wenn du jetzt sagst, die sind aber göttlich für dich, heißt also bei vielen Bildern von Göttern und so geht es ja auch immer darum, wie wir erschaffen wurden. Meinst du auch, dass die Vögel darin irgendwie ihre Finger haben?
Die Vögel selbst nicht. Aber sie sind dem, was wir in der Ornithologie Gott und göttlich nennen, am nächsten.
Und du meintest jetzt gerade, wir in der Ornithologie, wie viele gibt es denn da? Also weil du meintest ja, offiziell ist das ja noch irgendwie kein anerkanntes Feld, dann wird das ja wohl nur so eine kleine Pioniergruppe geben, oder wie?
Ja, so kann man das sagen.
Ja, heißt, wie viele?
Ja, also das ist ja eine Philosophie, Lebensform, wir zählen ja nicht, also.
Dann mach mal eine grobe Schätzung.
Ja, sagen wir es mal so, die Versammlungen meiner Stube in Dornheim sind schon eng.
Ja, das kommt ja jetzt auf die Stube an. Ah, komm, ne, mach mal konkret. Also 10 Leute, 15?
Ja,
weniger?
Wenn wir meine Praktikanten dazu zählen, dann kommen wir schon so auf 7.
7? Okay.
Ich weiß, es ist traurig, dass erst so wenige diese Erkenntnis bekommen haben, dass nur so wenige Bodenläufer mit offenen Augen durch diese Welt gehen. Aber dafür bin ich ja auch hier.
Mhm. Ja, ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich vor unserem Gespräch dachte, ich rede mit einem ganz normalen Ornithologen und wusste gar nicht, dass es die Ornithologie gibt. Deswegen hatte ich jetzt auch so ein paar klassischere Fragen vorbereitet. Falls die jetzt nicht in das Weltbild von der Ornithologie passen, tut mir das leid, dann ne? einfach dann sagen. Aber ich wollte einfach mal dann fragen, was für Vogelarten denn jetzt dann in deiner Forschung oder allgemein dann so wirklich interessant und wichtig sind oder über die man einfach mal reden sollte.
Ja, also ich habe in meinen vielen Studienjahren, also auch schon vor meiner Zeit in Dornheim, natürlich schon einige Vögel gesichtet und auch einige sehr bekannte Arten, Ihnen wahrscheinlich auch, sind Funde von mir tatsächlich, weil sie sich nur durch diese Kommunikation und wirklich der Begegnung auf Augenhöhe sich wirklich gezeigt haben. Der Huhu zum Beispiel.
Den Uhu kenne ich.
Nein, der Huhu.
Huhu, okay.
Ja, der Uhu ist eine schwierige Angelegenheit. Ich hatte ja schon einige Konflikte auf den Ornithologentagen, aber der Huhu ist sowas wie die Urmutter des eigentlichen Uhu. Denn wir alle kennen ja diesen klassischen, woher der Name auch kommt, Uhu-Laut, was halt man noch so stumpferweise benannt hat. Aber in der Forschung bin ich dann auf den Huhu gestoßen, der wirklich außergewöhnlich ist. Denn er sagt nicht einfach nur Uhu, 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 sondern wenn sie ihm tief in die Augen blicken und ihm es schaffen, ihm ganz nahe zu kommen, dann winkt er mit seinem Flügel und sagt Huhu. Er offenbart sich aber nur ebenbürtigen Verwandten oder ebenbürtiger Gesellschaft.
Wurde dieser Huhu auch schon von anderen Wissenschaftlern gesehen, abgesehen von dir?
Naja, also ich würde es bezweifeln, denn nur wenige außer mir sind wirklich einem Huhu ebenbürtig, dass er sich offenbaren würde.
Okay, und als du diesen Huhu gesehen hast, und allgemein, so wenn du so auf der, ja, auf Entdeckungstour bist, braucht man da auch irgendwelche, ja, ich sag mal, Pflanzen, Kräuter oder so, viele Religionen berauschen sich ja ganz gerne mal. Gehört das bei den Ornithologen auch dazu?
Nein, also das Einzige, was für uns wirklich berauschend ist, ist die Vorstellung der Freiheit und des Flugs. Nur dazu sind wir in unserer niederen Rasse noch nicht in der Lage. So weit sind wir doch nicht.
Okay. Der Huhu, wie sieht der denn dann aus im Vergleich zum Uhu vielleicht?
Naja, also der Huhu ist ganz besonders geprägt und gezeichnet durch ein Fiederkleid, das eben ja etwas ausgefallener ist. Denn Huhus sind sehr gesellige Vögel, die sich eben auch gerne schmücken. Sie mögen zwar in dem normalen äußeren Habitat, also wenn sie sich wirklich von ihrer Niststelle, von ihren Nestern wegentfernen, mögen sie dem Uhu sehr ähnlich sehen. Aber in ihren Kreisen schmücken sie ihr Fiederkleid mit Beeren und Harzen, sodass sie wirklich in schillernden Farben auftreten können.
Und ohne diesen Schmuck sehen die ganz normal wie Uhus aus?
Man könnte sie, ein Laie würde sie verwechseln, ja.
Und wieso bist du dann so sicher, dass der Huhu, den du gesehen hast, nicht einfach irgendwie ein Uhu ist, der vorher mal ungünstig irgendwie abgestürzt und durch so ein paar, ja, weiß ich nicht, Beerenbüsche und so gefallen ist?
Ich habe ja mit ihnen gelebt. Ich habe sie im Verlauf meines Studiums studiert, darüber meine Abschlussarbeit geschrieben, über das Habitat und Feld der Huhus.
Also du hast dann... Ja, wie lebt man mit Huhus?
Naja, man geht halt die Wege des Vogels und man lernt, wie man sich durch die Nacht bewegt, wie man feiert mit den Uhus und ja, wie der Alltag aufbaut. Man versucht, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Und das ist eben als quasi Gesandter der Tauben ein nicht so leichtes Unterfangen, denn tatsächlich sind die Huhus nicht so gut auf die Tauben zu sprechen, weil sie eben so stark durch uns Menschen domestiziert worden sind und sie schauen auf sie herab. Aber ich konnte es schaffen, durch bunte Gewänder, durch bunten Schmuck, durch ausfallende Tänze, mich in die Reihen der Huhus hochzuarbeiten.
Also da gibt es so einen alten Zwist, richtig, zwischen den Huhus und den Tauben?
Ja.
Sehr.
Denn die Tauben sind auf eine List der Menschen hineingefallen, die Huhus ihnen nie verzeiht haben. Denn sie sehen es einfach als vogelunwürdig an, von Menschen domestiziert zu sein und wirklich als Zweckmittel zu dienen. Mhm. Also die, ja, die Domestizierung von Brieftauben gilt in den Reihen der Vögel nahezu als Genozid. Also es ist wirklich ein Trauerspiel, eine Verstümmelung ihrer Art.
Das ist ja krass. Gibt es denn, wenn jetzt auch diese Tauben ja gerade früher noch so viel göttlicher waren als ja jetzt noch, gibt es da irgendwie eine Erklärung, wie die Menschen es geschafft haben, diese göttlichen Kreaturen auszutricksen?
Ja, man muss leider sagen, dass die große Schwächen der Tauben Brotkrumen sind. Und selbst der ärmste und niederste Mensch konnte sie damit verlocken. Und als der erste Nachrichtendienst auf die Idee kam, ich möchte ihren Namen gar nicht aussprechen, Tauben zur Übermittlung von Nachrichten zu verwenden, wurde eine rechte Jagd auf sie gemacht. Und mit der Zeit sind sie mit dieser schweren Nahrung, sind sie einfach träge und dumm geworden. Sie sind wirklich verkümmert.
Also sind die Tauben quasi an ihrer eigenen Gier nach Brot gescheitert?
Leider ja.
Aber ist das, also diese Schwäche, sind die dann trotzdem noch göttlich gewesen vorher? Oder haben wir nicht einfach nur offenbart, dass sie gar nicht so göttlich sind?
Naja, sie sind träge und faul geworden. Also die Freiheit der Vögel ist auch mit einem gewissen Preis verbunden. Denn natürlich sind wir Menschen in der Lage, in größeren Zivilisationen zu leben, Landwirtschaft zu betreiben und uns eben dadurch, sag mal, bequem zu ernähren und zu leben. Das Leben eines Vogels ist da etwas anders. Es ist jeden Tag ins Neue zu leben, keine Vorräte anzuhäufen. Das sind aber auch alles Eigenschaften, die verpönt sind in der Ornithologie, sich mit Schätzen zu bereichern und anzusammeln, sondern wirklich jeden Tag aufs Neue zu leben, um jetzt zu leben. Und die Tauben haben es davon verführen lassen und sind faul und träge geworden und wollten eben das Leben der Menschen leben in dem Missverständnis, das wäre das bessere Leben.
Oh, okay. Jetzt hast du erzählt, dass du dann bei den Huhus gelebt hast. Dann gehe ich mal davon aus, dass es auch so Schwarmtiere sind oder wie?
Ja, die Huhus leben in kleinen Gemeinschaften, kleinen Kommunen, kann man sagen.
Mhm. Ist das dann auch leichter, mit solchen Tieren in Verbindung zu treten, als jetzt mit irgendwelchen Einzelgängern?
In der Tat, ja. Also mit Einzelgängern, so wie zum Beispiel dem geläufigen Hakenbein, ist es schwieriger, in Kontakt zu treten.
Hakenbein? Muss ich den kennen?
Den kennen Sie nicht?
Kannst du mich übrigens gerne duzen, ne? Es ist hier alles per Du. Aber ich wüsste jetzt nicht, zumindest nicht vom Namen her.
Ja, ich möchte mich nicht zu sehr mit, ich sag mal, Ungläubigen assoziieren. Deswegen mag ich die Distanz, ehrlich gesagt.
Okay, aber ist okay, wenn ich beim Du bleibe?
Ja.
Okay.
Fühlen sich gerne zu mir hingezogen. Das ist in Ordnung. Ja, vermutlich können Sie froh sein, dass Sie noch keinem Hakenbein begegnet sind. Denn das ist wirklich eine äußerst schwierige Art der Vögel. Wenn wir von einem Hu sprechen, eher eine gesellige Art ist, die in Kommunen leben, ist das Hakenbein ein ganz anderer Schlag. Denn sie sind ein sehr verbittertes Völkchen. Sie haben sich das zu einem Leben in Isolation entschieden, da sie durch eine genetische Mutation dazu verflucht sind, dauerhaft zu fliegen und nicht landen zu können, weil sie eben keine richtigen Krallen haben, keine Füße, sondern eben nur Haken, auf denen sie nicht stehen können. Das sind Raubvögel, die aber auch in der Lage sind, durch ihre großen, starken Schwingen, durch das andauernde Fliegen, auch kleinere Menschen tatsächlich hochzutragen und im Flug zu verspeisen.
Wie, die landen nie?
Die landen nie.
Wie machen die das dann mit der Fortpflanzung?
Das ist ein äußerst interessanter Akt, den ich wirklich nur aus sehr weiter Ferne bisher beobachten durfte. Aber es ist ein regelrechter Lufttanz, der dort aufgeführt wird, der seinesgleichen sucht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wie, die legen dann auch keine Eier oder wie machen die das dann?
Ja, wenn sich seltenerweise zwei Hakenbeine wirklich treffen und dazu entscheiden, sich zu paaren, ist das ein sehr schwieriges Unterfangen, denn die Hakenbeine sind vom Aussterben bedroht aufgrund des hohen Risikos, dass ja ihre Eier am Boden einfach zerschellen.
Die lassen die einfach fallen dann?
Es gibt bei den weiblichen Hakenbeinen gibt es größer ausgeprägte Schaufeln als spitze Haken, wie bei den Männchen, die dazu in der Lage sind, dieses Ei aufzufangen und mit sich zu tragen in der Luft, was aber ein sehr schwieriges Unterfangen ist, das oft missglückt, dass wirklich dieses Ei über die komplette Brutzeit in dieser kleinen Schaufelform wirklich getragen werden kann. Was aber seltenerweise passiert, also äußerst selten, ist wirklich ein Jahrhundertphänomen, ist, dass ein Hakenbein-Ei in einem fremden Nest landet und dort ausgebrütet wird.
Weil der Vogel, der da heimisch ist, denkt, das sei eins seiner Eier.
Richtig.
Und was ist dann, wenn das Hakenbein schlüpft? Weil das wird ja nicht sofort fliegen können, oder?
Ja, die Brützeit der Hakenbeine sind sehr viel länger als bei anderen Vögeln, wodurch ihre Muskulatur sehr viel stärker entwickelt ist. Und in der Regel ist es so, dass sie von ihren Eltern dann eben fallen gelassen werden, also aus dieser Schaufel fallen gelassen werden und sie das erste Mal ihre Flügel ausbreiten und sie wirklich gleiten können. Die Hakenbeine, die aber am Boden zur Welt kommen, ja, haben oft ein schlimmeres Schicksal, so aber auch die Familie der fremden Vogelart. Denn Hakenbeine sind ja Kannibalen, Fleischfresser und picken oft diese Ziehfamilie tot und ja, verenden irgendwann, wenn sie nicht glücklicherweise von einem hohen Baum hinunterfallen, das erste Mal zu gleiten, verenden sie mit vollgefressenem Magen im Vogelnest.
Oh. Und auf die Idee, dann einfach selber rauszuspringen, kommen sie dann nicht, weil das nicht im Instinkt ist.
Die Fortbewegung aus dem Nest ist extrem schwierig, da sie eben keine richtige Krallen haben, keine richtigen Füße haben, mit denen sie sich wirklich fortbewegen können. Also es ist mehr eine Art Rollen und Ziehen und Robben. Also im besten Fall haben sie Glück und sie werden von anderen Küken oder der Mutter oder dem Vater unglücklicherweise aus dem Nest herausgestoßen.
Du meintest, diese Hakenbeine sind verflucht?
Ja, sie, sage ich mal, sind auf der dunklen Seite der Vögel. Also es sind die, die diese Vorherrschaft des Landes und auch der Menschen so nicht akzeptiert haben und versucht haben, in frühen Zeiten eben die Auferstehung unserer Art zu verhindern. Und das haben sie getan, indem sie mit ihren Krallen eben alles, was irgendwie festgesetzt worden ist, gebaut worden ist, indem sie versucht haben, das eben mit diesen Krallen hinvorzunehmen und auseinander zu pflücken, regelrecht. Aber da ja die Welt nicht dafür gemacht ist, dass es eben nur diese eine vorherrschende Rasse gibt, sondern dass ja Friede und Symbiose vorherrschen soll. Sowohl unter Vögeln als auch zwischen Vögeln und Mensch, weshalb diese Domestizierung der Sklaverei so schrecklich ist, wurden die Hakenbeine verflucht. Und sagen wir mal so, ihnen wurde ein übles Schicksal zugute, denn die Menschen haben angefangen, ihre Dächer und ihre Steine, mit denen sie gebaut haben, zu präparieren und haben sie mit Teer beschmiert, dass die Hakenbeine das nicht lösen konnten, sondern das verklebt ist. Und mit der Zeit und ihrer quasi Sklaverei auf der Erde sind ihre Füße verkümmert. Und sodass sie mittlerweile eben nur noch diese Haken aufbringen. Ob das wirklich eine reine Mutation und Verschuldung der Menschen ist oder tatsächlich eine höhere Macht, das weiß man nicht. Soweit sind wir in unserer Forschung noch nicht.
Aber diese Hakenbeine sind schon bekanntere Vögel als jetzt die Huhus.
Ja, das größte Problem ist, dass die meisten Menschen Begegnungen mit Hakenbeinen nicht überlebt haben, da sie eben hoch über den Wolken schweben und sich eben nur quasi zur Jagd hinunterbegeben und es da vor allem eben auf kleinere Menschen abgesehen haben, also auf Kinder. Und die ehrlich gesagt keine Chance haben gegen so ein Hakenbein.
Okay. Gibt es sonst noch irgendwie einen Vogel, den man kennen sollte oder hast du alle wichtigen genannt?
Naja, zu guter Letzt gibt es noch, das ist einer meiner neuesten Entdeckungen, einer der neuesten Arten, denen ich Bekanntschaft machen durfte. Das ist der Plappagei.
Papageien kennt man doch. Also die sind ja in Vietnam relativ häufig.
Das ist der Plappagei. Und Plappageien sind, sag ich mal, ähnlich wie der Huhu, eine Art Urform des Papageis. Sie sind verwandt, aber nicht so eng, ehrlich gesagt. Der Papagei ist ähnlich wie die Taube ein Opfer der Menschheit geworden und wurde stark domestiziert und man macht Scherze darüber. Sie können menschliche Stimmen imitieren und sie sprechen etwas nach. Der Papagei ist aber in der Lage, echte Sprachen zu lernen und wirklich auch in einer menschlichen Sprache zu kommunizieren. Und so sind die Papageien zu den größten Verbündeten der Ornithologie geworden, weil das erste Mal wirklich ein stärkerer, tieferer Austausch stattfinden konnte, dass die Papageien sich erniedrigt haben, mit uns zu kommunizieren und eben der Ornithologie zu helfen, diese wahre Botschaft, diese Wahrheit, diese Freiheit zu verkünden und uns zu unterstützen, die Sklaverei und die Domestizierung von Vögeln aufzuhalten.
Wie hast du diesen Plappagei denn entdeckt?
Er hat mich entdeckt, ehrlicherweise. Ich war auf einer Expedition in den Wäldern unterwegs und war gerade dabei, ja, den Hammerkopf zu studieren. Den bekannten Vogel, der eben Nüsse und Ähnliches mit einer sehr präsenten Stirn eben zerhackt, ähnlich wie ein Hammer, daher Hammerkopf. Und der Plappagei hat sich zu mir gesellt, ehrlich gesagt. Und der gebräuchliche Papagei war mir schon bekannt und wusste eben auch ihre Art und dass sie Stimmen imitieren und Gesagtes auch so nachsprechen. Das hat man ja auch an ersten Projekten im Nachrichtendienst arbeitet, wirklich auch Sprachnachrichten so zu verbreiten. Und mir ist aber ein merkwürdiges Verhalten aufgefallen bei diesem Plappagei, dass er eben nicht nur kürzlich gesagt ist, sondern auch wirklich vollkommen eigenständige Sätze und auch verschiedene Laute imitieren konnte. Noch viel mehr als die, sag mal, niedrigere Intelligenz eines normalen Papageis dazu imstande war. Und so haben wir uns immer mehr verständigt und der Papagei hat von mir gelernt, ich habe von dem Papagei gelernt und wir konnten wirklich einen Austausch abhalten, der dazu geführt hat, dass ein regelrechter Plan entstanden ist.
Ein Plan wozu?
Ein Plan, die Vögel aus der Sklaverei der Menschen zu befreien.
Woher weißt du denn jetzt, dass das eine eigene Art war und nicht einfach nur ein sehr intelligenter Papagei?
Er hat mich zu seinem Volke gebracht, seiner Familie gebracht. Dieser heilige Ort ist aber strengstens geheim. Und was den Papagei ausmacht, ist, dass er sehr viel kleiner ist als der übliche Papagei. Also etwa nur 10 bis 15 Zentimeter groß maximal und wirklich teilweise in Regenbogenfarben gekleidet ist. Also noch sehr viel bunter als ein normaler Papagei.
Aber diese Art, sagst du, ist auch dann wieder nur dir bekannt und jetzt nicht allgemein in der Ornithologie anerkannt?
Noch nicht. Ich bin mit dem Papagei noch im Gespräch, wie weit es in unseren Plan, unsere Strategie passt, wirklich es zu offenbaren, denn aktuell schleichen sich, ich kann das nicht weiter erzählen.
Hm? Was jetzt? Was kannst du nicht erzählen?
Ich kann nicht mehr davon erzählen, sonst könnte das mit dieser Reichweite, das könnte unseren Plan verhindern.
Okay.
Das ist nicht gut.
Dann versuche ich mal ein bisschen anders drumherum zu fragen. Wenn es zu viel wird, sagst du einfach Bescheid. Wenn du meinst, ihr wollt, ja, du und die Papageien wollt zusammen die Vögel aus ihrer Sklaverei befreien, kann ich dann bald mit Vogelschwärmen rechnen, die mit, weiß ich nicht, wahrscheinlich noch irgendwie bewaffnet oder so auf uns niederfliegen und versuchen, uns alle zu erdolchen, oder?
Nein, also Gewalt wie Besitztümer widerstreben den Wegen der Vögel. Also sind ein sehr friedliches Volk, denn die Ornithologie und das, woran wir glauben, ist wirklich diese Symbiose und das Leben miteinander, weshalb wir jede Art von Gewalt und so eben auch die Gewalt, die den Vögeln angetan wird, wirklich verabscheuen.
Aber wie befreit man dann die Sklaven, also die Vögel?
Indem man den Menschen offenbart, dass die Vögel die ideale und überlegene Lebensform sind. Dass sie lernen, die Vögel zu respektieren und ja wirklich diese Widerwärtigkeit, diese Sklaverei erkennen und abschaffen.
Also über einen gesellschaftlichen Wandel. Ja, nicht schlecht. Zumindest muss ich dann keine Angst vor mordenden Vögeln haben.
Zumindest nicht mit den Vögeln, mit denen ich in Kontakt bin.
Ach, gibt's da Strömungen? Gibt's da auch einige Vögel, die sich zum Krieg rüsten wollen?
Ja, wie die Hakenbeine zum Beispiel, die haben es ja damals schon versucht, aber sie haben ja eine gewisse Erfahrung mitgebracht, vor der sich viele Vögel jetzt natürlich scheuen. Das ist ein Schicksal, das sie natürlich, ja, das niemand erfahren möchte.
Mhm, du meinst, da wurde mal so richtig ein Zeichen gesetzt, dass die Vögel sich da zum Teil auch nicht mehr trauen. Du meintest relativ am Anfang unseres Gesprächs, dass du transzendente Erfahrungen mit Vögeln hattest. Wie kann man sich das vorstellen?
Ich hatte als kleiner Junge eine Erfahrung im Taubenschlag meiner Eltern, die wirklich überirdisch war, die nicht von dieser Welt war, in der mir diese armen, versklavten, gequälten Tiere offenbart haben, zu was sie eigentlich in der Lage sind, also wie intelligent und ausgebildet und entwickelt sie einfach sind. Denn als ich um diesen Taubenschlag war, eigentlich um diese Tauben einfach nur zu füttern. Sie müssen wissen, ich war ein sehr, sehr kleiner, schmächtiger Junge und war schon immer sehr gut darin, mich nahezu lautlos zu bewegen. Das hat mir in den jungen Jahren meiner Ornithologenzeit sehr geholfen. Bin ich das erste Mal in ein echtes Taubengespräch gerückt. Also das allererste Mal habe ich gesehen, wie die Tauben sich untereinander versammelt haben, ausgetauscht haben. Und danach haben sie mich ausgewählt und mir meine erste Taubenfeder geschenkt.
Also nochmal, du hast sie bei einem Gespräch beobachtet?
Ja.
Und was war jetzt daran dann so transzendent? Weil das klingt für mich ja doch dann, also wenn die denn miteinander reden können, dann ist das ja ein normaler Vorgang, recht weltlich, oder?
Ja, nur dass es so war, dass als sie mich entdeckt haben, sie sehr schockiert waren, aber ein gleißendes, regenbogenfarbenes Licht auf meine Brust hinuntergestrahlt ist. Und ich spüren konnte, wie ich auserwählt worden bin von dieser größeren Macht, den Vögel so nah sind. Und ich konnte förmlich spüren, wie die Vögel sich untereinander beraten haben, um mir diese erste Feder zu überreichen, um mir zu zeigen, ich soll auserwählt sein, ich soll der Erste sein, der den Weg der Vögel gehen kann.
Mhm. Also auch in deinen jungen Jahren hattest du aber keinen Kontakt mit irgendwelchen halluzinogenen Kräutern oder so?
Nein, ich habe nur gegessen, was meine Eltern mir vorgesetzt haben.
Ja, okay, da kann ja auch was dabei gewesen sein, wer weiß das so genau.
Ja, das mag ich zu bezweifeln.
Okay, jetzt gibt es ja die klassischen Ornithologen. Und wenn du dich ja schon irgendwie selbst anders bezeichnest als Ornithologe, dann gehe ich mal davon aus, dass sie ja, dass diese Abgrenzung vielleicht auch auf beiderseitigem Unbehagen beruhen. Kann das?
Ja, es sind Ketzer. Also sie halten sich für etwas Besseres, für schlauer und glauben, die Vögel zu verstehen, ohne mit ihnen gelebt zu haben, durch reine Beobachtung. Also es fehlt einfach die Erfahrung, der Respekt. Es ist wirklich, sie versuchen auf diese hohen Wesen herabzuschauen, als wäre es ja einfaches Viech. Also diesen, ja, ich kann sie nicht anders als Ketzer nennen, möchte ich mich nicht abgeben und auch nicht verbinden.
Wie sehen die denn deine Arbeit?
Sie verstehen sie nicht. Sie verstehen sie schlicht einfach nicht. Sie wollen sie nicht anerkennen, weil sie einfach nicht in der Lage sind, diese Offenbarung zu greifen.
Wie äußert sich das? Also ignorieren sie das einfach oder ist es dann doch eher so eine offenere Ablehnung, drüber lustig machen oder wie läuft das?
Ja, ich versuche in meinen Wegen weitestgehend ja, Bodenläufer zu meiden und pflege meine Beziehungen und auch meinen Umgang dann doch lieber mit Vögeln. Aber es ist so, dass die Universität meine Arbeiten nicht anerkennen möchte, nicht publizieren möchte. Gegen mich arbeitet, gegen das Dogma und gegen die Offenbarung der, ja, der Freiheit der Vögel arbeitet, ja.
Wieso bist du dann überhaupt noch an der Uni?
Ja, es ist für unseren Plan, unsere Strategie immer noch notwendig, dass mehrere Menschen zu sammeln. Und dadurch, dass ich Entdecker einiger mittlerweile auch durch Ornithologen bestätigter Vogelarten bin, können sie mir das Anrecht nicht nehmen, zu unterrichten und mir hier eben auch Studierende zu sammeln, anzueignen und ihnen den Weg der Vögel zu zeigen.
Ach, du unterrichtest deine Ornithologie auch?
Naja, ich habe einen Expeditionskurs, den ich leite an der Universität. Die Universität möchte mir verbieten, über die Ornithologie zu sprechen. Doch wer an meinen Expeditionen teilhaben möchte, der muss eine Entscheidung treffen und muss sich wirklich beweisen, ebenbürtig zeigen, den Weg der Vögel erkunden und erforschen zu dürfen.
Okay, ich glaube, das wird auch jetzt mal ein schönes Schlusswort. Oder haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Nein, ich glaube, ich habe alles gesagt.
Okay, und gehe ich recht in der Annahme, dass dieses Gespräch hier vielleicht auch schon zum Plan gehört, die Vögel zu befreien?
Darüber möchte ich nichts sagen.
Okay. Ja, dann vielen Dank, Theobald Graffelder, für dieses Gespräch. Vielen Dank an die Zuhörenden dafür, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken, ob ihr auch nicht euch hier, ja, ob ihr nicht die Vögel aus ihrer Versklavung befreien wollt oder ob ihr euch nicht lieber aufrüstet für den Fall, dass Kriegsvögel angeflogen kommen, um uns alle umzubringen. Das muss ja jeder für sich selber wissen. Das war eine neue Folge von Wilp. Ich bin Richard Groß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, vielen Dank an Alex. Man kann es nicht anders sagen, du hast alles gegeben. Für die Hörenden vielleicht noch, also ich mache das ja immer so, dass ich, wenn ich mit jemandem aufnehme, dann immer mal so gucke, wie weit kann ich gehen. Und spätestens als er gesagt hat, ja natürlich mache ich dir diesen Vogel hier einmal eben vor, war mir klar, okay, heute läuft's. War mega lustig. Folgt ihm doch gerne mal auf Instagram. Da findet ihr den als canva.alex. Ist natürlich auch in den Shownotes alles dann verlinkt. Auf seinem Instagram geht es darum, dass er guckt, ob er einfach davon leben kann, jeden Tag das zu tun, was er wirklich möchte. Schaut also auf jeden Fall vorbei. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Rückmeldungen, sonst irgendwas habt oder einfach mir nur sagen möchtet, wie geil oder wie scheiße ihr mich findet, beides okay, beides berechtigt, schreibt mir doch einfach per E-Mail an afaldra@rap.de oder über Facebook, Instagram und Twitter, da findet ihr mich jeweils als afaldra oder @afaldra. Oder ihr kommt einfach in meinen Discord-Server, den findet ihr auch zum Beispiel im Linktree auf Instagram oder halt hier direkt in den Shownotes natürlich. Da könnt ihr auch mit anderen Leuten diskutieren, bisschen was vielleicht auch mitschreiben oder einfach nur mitlesen. Da sind halt auch immer so ein paar Leute, mit denen ich so ein bisschen diskutiere, wie man jetzt Afaldra weiterentwickeln könnte. Und ja, es macht mega Spaß, also kommt vorbei. Ihr könnt mir natürlich auch sehr gerne eine iTunes-Rezension hinterlassen. Die lese ich dann natürlich auch immer vor. Sonst hört auch noch in meinen Laber-Podcast mit NL rein. Zwei Fremde, ein Gedanke. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Ja, und dann bis in 2 Wochen. Ciao.